Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, ich möchte mit euch gemeinsam heute Morgen über eine Person nachdenken, die uns einiges sagen kann. Es ist eine Person, die wir alle gut kennen und von der wir so manches auch gehört haben. Ich lade euch ein, dass wir zunächst einmal 1. Mose Kapitel 37 aufschlagen. 1. Mose Kapitel 37. Hier finden wir die Überschrift über diesem Kapitel in der Lutherbibel, den Namen Josef. Und ich möchte zunächst einmal, bevor wir hier so einige Verse lesen, bei diesem Namen Josef stehen bleiben. Wer war Josef? Einer von 12 Kindern seines Vaters Jakob. Eigentlich müsste ich sagen 12 Söhne Jakob. Josef war sein Lieblingssohn. Kennt ihr das? Habt ihr auch Lieblingskinder? Dass er an dieser Stelle sagt, ja, diese oder jenes Kind ist mir am liebsten. In dieser Situation der Familie ist es so. Josef war der Liebling seines Vaters. Und zwar deshalb, weil Josef der Sohn seiner Lieblingsfrau war. Eigentlich wollte Jakob ja nur Rebekka heiraten. Rahel heiraten. Er wollte Rahel heiraten, weil er sie liebenswert, nett, freundlich, vielleicht auch hilfsbereit, schön war sie, ja, wird auch gesagt, war. Und er hatte sie sich ausgesucht. Und in der Hochzeitsnacht stellt er fest, er wurde betrogen. Ihm wurde eine andere untergeschoben. Eine Frau, die er gar nicht heiraten wollte. Also ich frage jetzt nicht, wem ist das schon mal passiert? So etwas passiert. Eigentlich nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, damals, die Bräute waren verschleiert. Man sah nicht unbedingt durch den Schleier ganz klar und deutlich. Und wer rechnet schon damit, dass wenn der junge Mann um die Hand seiner zukünftigen Frau anhält, beim Schwiegervater, dass der Schwiegervater ihm eine andere zur Frau gibt. Damit hatte Jakob nicht gerechnet. Ja, und so wurde ihm die Schwester von Rahel, Lea, ich sag mal in Anführungsstrichen, untergeschoben. Aber auch Rahel bekam Kinder, auch wenn es lange dauerte. Fragt mich nicht, warum es so lange dauerte. Warum der liebe Gott so lange die die Rahel auf die Folter gespannt hat, ich kann es euch nicht sagen. Und schließlich und endlich hat Rahel ihm diesen Josef geschenkt. Verwunderlich, dass er Josef lieb hatte? Eigentlich nicht. Aber das Schlimme an dieser Situation war, dass er Josef vorzog. Wir lesen in den Geschichten vorher, dass die Brüder von Josef arbeiten mussten, manchmal sogar schwer arbeiten mussten. Und Josef nicht. Und sein jüngerer Bruder Benjamin, natürlich, der war noch zu klein, verständlich. Aber bei Josef, und vielleicht haben die Brüder auch öfter mal zum Vater gesagt, Papa, warum wird Josef vorgezogen? Aber auf diesen Ohren war Jakob taub. Und dann kommt eines Tages die Situation. Und deswegen 1. Mose 37. Es wird hier in Vers 3 gesagt, Israel hatte aber Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Rock. Also der Jakob hat mit Sicherheit nicht selbst genäht, ja, sondern das hat er machen lassen. Aber so einen bunten Rock bekam nur einer, Josef. Wie würdet ihr empfinden, zumindest diejenigen, die noch Geschwister haben, wenn eure Eltern einem Bruder oder einer Schwester hier Dinge schenkt und ihr geht leer aus? Würdet ihr sagen, schön, dass mein Bruder hier etwas bekommen hat, auch wenn ich nichts bekommen habe? Kinder sind oft knallhart an dieser Stelle, wenn sie erleben, dass der eine oder andere vorgezogen wird. Natürlich sind die Söhne von Jakob nicht mehr kleine Kinder, sondern sind erwachsen, haben selbst Familie. Und dennoch, es tut weh, wenn man spürt, dass Eltern einen oder eine Lieblingstochter oder einen Lieblingssohn haben. Und die anderen, tja, müssen das einfach so hinnehmen. Und eines Morgens, ich kann mir so richtig vorstellen, wie der Josef da so am Frühstückstisch sitzt mit den anderen Brüdern, und die anderen fragen, Josef, was ist mit dir los? Und Josef sagt, ich habe heute Nacht einen seltsamen Traum gehabt. Erzähl mal. Und er erzählt. Und er sagt den Geschwistern, und der Papa und die Mama, ja, seine Mutter war nicht mehr am Leben, aber die anderen saßen alle am Tisch. Und er erzählt dann diese Geschichte und sagt, wir haben alle geerntet. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wie die Brüder sagen, du hast gearbeitet? Wir haben geerntet. Wir haben unsere Gaben zusammengebunden und hingestellt. Ja, und jetzt ist Folgendes passiert. Meine Gabe blieb stehen und die anderen Gaben, die haben sich gebeugt und haben sich vor meiner Gabe verneigt. In diese spannungsgeladene Situation der Familie kommt so eine Aussage von Josef. Die Reaktion der Brüder bleibt nicht aus. Sie sagen in Vers 8, willst du unser König sein, über uns herrschen? Willst du uns sagen, was wir tun sollen? Du bist die Nummer 9. Oder ist er 10? Du bist weder der Älteste, noch hast du uns irgendetwas zu sagen. Bei diesem einen Traum ist es nicht geblieben. Josef hatte einen zweiten. Und auch diesen Traum erzählt er. Und manchmal habe ich mich schon gefragt, Josef, musste das sein? Musstest du unbedingt diesen Traum deinen Brüdern erzählen in diese Situation, die doch sowieso schon mehr als angeheizt war und ist? Aber er erzählt diesen Traum. Er sagt, ich habe noch einen Traum, Vers 9. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Boah! Das ging dem Vater sogar zu weit. Und er sagt zu ihm, er schalt ihn, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deinem Brüder kommen und vor dir niederfallen? Josef! Tja, welche Situation? Aber das ist der Zusammenhang dieser Geschichte. Josef erlebt seine Brüder, wie sie gegen ihn Aggressionen haben. Er erlebt seine Brüder, wie seine Brüder neidisch sind auf ihn. Nicht nur wegen des bunten Rockes oder Mantel oder Jacke oder was auch immer. Ja. Und Josef, anscheinend verspürt Josef nichts Negatives. Er hat doch nur das erzählt, was er geträumt hat. Er weiß doch selbst nicht, was es bedeutet. Die Brüder gehen ihrer Arbeit nach. Sie sind ja Viehhirten. Sie müssen sich um die Herden der Familie kümmern. Und das waren große Viehbestände. Und so gehen sie von einer Stätte zur nächsten und dann wieder zur nächsten, immer dahin, wo es halt noch Gras gab. Wenn ihr da so mit 50.000 Schafen oder vielleicht waren es sogar mehr unterwegs seid, dann braucht ihr Fläche. Und so sind die Brüder unterwegs und wo ist Josef? Zu Hause. Zu Hause beim Vater. Josef darf nicht mit. Nein. Josef, er muss nicht die Arbeit machen. Und jetzt sind Wochen vergangen. Der Vater macht sich Gedanken. Er hat so lange von seinen Söhnen nichts gehört. Die Zeit der Handys ist noch nicht da. Auch vom Telefon noch nicht. Und mal schnell mit dem Auto von A nach B zu fahren, auch nicht. Also wenn man etwas erfahren wollte, wie es den Brüdern oder seinen Kindern geht, musste man jemanden schicken. Geh mal hin und guck mal nach dem Rechten. Und jetzt kommt noch etwas. Noch eine Situation, die nicht unbedingt sehr positiv für Josef spricht. In der Vergangenheit war Josef immer derjenige, der am Abend, wenn er mal mit seinen Brüdern auch Schafe hüten unterwegs war, und wenn er dann am Abend nach Hause gekommen ist, zum Papa gegangen ist und gesagt hat: Papa, meine Geschwister, und dann hat er bestimmt die Namen auch genannt, haben das und das und das und das gemacht. Heute würde man an dieser Stelle sagen, die Petze. Und diese Petze, die schickt der Papa nun zu den Brüdern. Könnt ihr euch vorstellen, dass Josef an dieser Stelle, oh danke, ich stelle es mal hier unten drunter, dass diese Petze bei den Brüdern nicht unbedingt beliebt war. Ist er wiedergekommen, um herauszufinden, was wir alles verkehrt gemacht haben, um dem Papa wieder zu berichten, was schiefgelaufen ist? Ja. Das hatte Jakob mit Sicherheit nicht bedacht, als er den Josef losgeschickt hat. Und jetzt kommt Josef in die Nähe von seinen Brüdern. Sie sehen ihn von Weitem schon. Woran erkennen sie ihn? Sein Kittel, sein Gewand. Das ist, ich hätte fast gesagt, über Kilometer schon zu sehen. In dieser Region, wo sie unterwegs mit ihren Schafen waren, das ist eine ziemlich flache Ebene. So wie man scherzeshalber für Norddeutschland sagt, wenn jemand, was weiß ich, in Hamburg, Bremen, irgendjemand besuchen will, wenn der Hildesheim hinter sich hat, dann sieht man ihn schon kommen. Warum? Weil hinter Hildesheim beginnt die Ebene. Und ähnlich kann man sich das so vorstellen bei Josef. Von Weitem konnte man erkennen, Josef kommt. Und die Brüder, ach nein, der, was will der hier? Josef kommt bei seinen Brüdern an. In der Zwischenzeit hatten sie Zeit, sich Gedanken zu machen, was machen wir mit Josef? Und sie waren sich einig, der muss weg. Der muss weg. Eigentlich wollten sie ihn töten. Und sie wussten auch, wir nehmen seinen Rock, ziehen ihm den aus, schlachten ein Tier, tauchen das Blut oder diesen Rock da in das Blut von diesem Tier und schicken diesen Rock zurück zum Vater und sagen: Vater, den haben wir gefunden. Das ist doch der Rock von Josef, oder? Sie brauchten noch nicht einmal groß lügen. Sie brauchten nicht sagen, wir haben ihn umgebracht. Sie brauchten nur sagen, diesen Rock haben wir gefunden. Das stimmte nicht ganz. Sie haben ihn dem Josef ja ausgezogen. Und sie wussten auch, es ist nicht das Blut von Josef. Aber sie lassen einfach durch diese Situation dem Jakob in seinen Gedanken freien Lauf, sodass der Jakob an dieser Stelle sagt, ein wildes Tier muss ihn zerrissen haben. Und sie korrigieren das nicht. Sie korrigieren es nicht. Josef wird dort genommen. Es ist Ruben, glaube ich, der Älteste. Ruben sagt, vergießt nicht Blut, so steht es hier, Vers 22, sondern werft ihn nur in die Grube hier. Und sein Gedanke war, in ein paar Stunden komme ich, hol ihn da raus und schicke ihn nach Hause. Egal, was er dann zu Hause auch erzählt. Und ja, er ist ja beschäftigt, er muss ja nach den Schafen gucken, nach den Tieren gucken. Und die anderen anscheinend nicht unbedingt, die lassen ihre Knechte dafür sie arbeiten und sie überlegen und dann sehen sie die Karawane, wie sie da kommt. Und dann hat Judah die zündende Idee und sagt, ey, wir brauchen ihn gar nicht töten. Wir schicken ihn mit dieser Karawane mit. Wir kriegen ein paar Kröten für ihn, ja. Aber wir sind ihn los. Er ist nicht mehr. Er kann uns weder verpetzen, noch kann der Papa ihn vorziehen, noch kann der Papa sagen, der Josef, was der alles richtig macht und was sie alles verkehrt macht. Wir sind ihn los. Und das Ganze wird ganz schnell umgesetzt. Die Karawane kommt näher, kommt dicht an ihnen vorbei und sie verkaufen Josef. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Josef gesagt hat, okay, lebt wohl, ihr lieben Brüder, ich bin jetzt weg. Der Josef hat bestimmt gebittet und gebettelt, bitte macht das nicht. Und es prallt an den Brüdern ab. Für mich ist die Frage an dieser Stelle, wie tief muss der Hass der Brüder gewesen sein in Bezug auf Josef, dass sie dazu fähig waren, ihren Bruder zu verkaufen. Und als Josef immer wieder sagt, bitte, 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 ich sag auch nichts, all das wird von ihnen nicht gehört. Möglicherweise hat der Josef geschrien und hat gesagt, Judah, Simeon und wie die anderen alle hießen, helft mir! Und sie haben sich nur umgedreht und sind ihrer Arbeit nachgegangen. Und Josef wurde mit diesen Ismaelitern nach Ägypten gebracht. Weit weg von zu Hause. Je nachdem, wo sie in Ägypten jetzt dann waren, sind das rund 800 Kilometer. 800 Kilometer. Und Josef? Josef hat sich auf diesem Weg immer wieder die Frage mit Sicherheit gestellt, lieber Gott, wo bist du? Warum hast du das zugelassen? Josef kommt nach Ägypten. Dort in Ägypten kommt er in das Haus eines einflussreichen Ägypters, Potiphar. Er ist der zweite Mann im Staat. Kapitel 39. Josef wird dort Kämmerer. Das heißt, er ist die Aufsichtsperson über das gesamte Haus von Potiphar. Und Potiphar merkt, ey, seitdem dieser Junge da ist, geht alles hier bei uns super. Ich brauche mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Das macht alles Josef. Überlegt, als Josef da so verkauft wurde, ist Josef noch keine 20 Jahre alt. Ja, und jetzt ist Josef in Ägypten. Zunächst muss er die Sprache lernen. Das hat er schnell gemacht. So als Teenager lernt man eine fremde Sprache wesentlich schneller als erwachsene, ältere Person. Ja? Er ist zuständig im Hause des Potiphar für die gesamte Situation. Und alles ist super. Gäbe es da ein Problem nicht? Ich nenne sie mal Frau Potiphar. Frau Potiphar hat ein Auge auf Josef geworfen. Josef, ein junger, gut aussehender Mann. Die ständig dann zu ihm kommt und sagt, komm zu mir in meine Kammer. Und Josef sagt, nein, du bist verheiratet. Mein Mann erfährt davon gar nichts. Das spielt keine Rolle, aber Gott weiß es. Und ich möchte vor Gott nicht eine solche Tat tun. Wir lesen dann, dass sie fast jeden Tag in ihn eindringt und sagt, Josef, Josef, Josef. Und Josef immer wieder sagt, nein. Und eines Tages schickt sie das ganze Gesinde aus dem Haus. Und nur Josef ist im Haus. Und dann sagt sie, Josef, komm, wir sind ganz alleine im Haus. Und Josef sagt wieder, nein. Und sie hält ihn fest. Und Josef reißt sich los und das Einzige, was er machen kann, ist, ja, ihr die Kleidung zu lassen, das heißt das Obergewand zu lassen, und er flieht in der Unterhose, würden wir heute sagen, aus diesem Haus, aus diesem Raum, aus diesem Haus, und Frau Potiphar ist sauer. Sie hat Zeit bis zum Abend, sich eine Geschichte zu überlegen, was sie ihrem Mann erzählen wird. Natürlich, als der Josef dann sich losreißt von ihr und geht und flieht, da hat sie schon eine Geschichte parat, die sie dann auch den anderen Angestellten sagt. Dieser hebräische Sklave, der wollte mich vergewaltigen. Und ich habe geschrien. Tja, damit kommt sie durch. Und Josef landet im Gefängnis. Josef wurde verkauft. Josef landet jetzt unschuldig im Gefängnis. Gott, wo bist du? Der Josef konnte nicht sagen, ich gehe jetzt einfach mal so 20 Jahre in die Zukunft und schaue mir dann an, was passiert denn in der Zwischenzeit? Genauso wenig, wie ihr das könnt. Ihr könnt nicht sagen, ich gucke mir mal die ganze Sache in der Rückschau an, 20 Jahre später. Geht nicht. Und wieder ist Josef da und ich kann mir vorstellen, dass Josef viel weint und zu Gott kommt und sagt, lieber Gott, was soll das? Warum? Josef ist im Gefängnis und wieder merkt der Gefängnis, ja, der Oberaufseher, ey, seitdem Josef da ist, ist alles viel besser hier bei uns. Und er überträgt Josef immer mehr Arbeiten, so dass Josef eigentlich der Oberaufseher ist, nur dass er im Gefängnis drinnen ist, nicht raus darf. Aber Josef kümmert sich um alles. Tja. Und dann kommen eines Tages zwei Leute. Der Bäcker und der Mundschenk vom Pharao. Beide sind in Ungnade gefallen. Beide müssen ins Gefängnis. Wir wissen nicht warum, weshalb, wieso. Aber dann lesen wir in Kapitel 40, als Josef eines Morgens zu ihnen in die Zelle kommt, sind die beiden ganz niedergeschlagen und ja, zermürbt und wissen nicht, was Sache ist. Und Josef fragt, was ist denn heute mit euch los? Wir hatten einen Traum, aber hier im Gefängnis gibt es niemand, der Träume auslegen kann. Mit welcher Sicherheit sagt jetzt Josef, erzählt mir die Träume. Vielleicht kann ich euch die Deutung sagen. Hat er jemals vorher schon Träume ausgelegt? In der Bibel lesen wir davon nichts. Und sie erzählen ihm die Träume und Josef sagt, wie es ausgehen wird. Und siehe da, wenige Tage später, der Pharao hat Geburtstag. Der Mundschenk wird wieder in sein Amt eingesetzt, so wie es Josef gesagt hat. Und der Bäcker, er wird an den Galgen gehängt, so wie es Josef auch gesagt hat. Könnt ihr euch erinnern, was Josef dem Mundschenk noch mitgegeben hat, als dieser aus dem Gefängnis ging? Denk an mich. Ich bin schuldlos hier im Gefängnis. Denk an mich. Und der Mundschenk vergisst alles. Und dann hat der Pharao einen Traum. Einige Zeit später. Er holt seine Zeichendeuter, seine Wahrsager und sagt, kommt, erzählt mir, was bedeutet es? Keiner kann es sagen. Und da erinnert sich der Mundschenk wieder und sagt, da gab es doch im Gefängnis einen. Der hat mir doch einen Traum und dem Bäcker auch. Und genau das, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Er erzählt das dem Pharao, der Pharao lässt Josef rufen, der Pharao erzählt dem Josef den Traum und prompt gibt Josef die Deutung und sagt, das bedeutet. Und dann wird Josef eingesetzt anstelle des Potiphar an die zweite Position des Staates. Er macht nicht die Aufgaben des Potiphar, aber er ist jetzt der Zweite nach dem König, nach dem Pharao. Und all das, was Josef gesagt hat, wird so gemacht, jawohl, sie sammeln in den guten Jahren, sammeln sie das Korn, damit sie genug haben für die schlechte Zeit. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Kornspeicher da gebaut werden mussten in dieser Zeit. Und als die Hungersnot da ist, kommen die Brüder von Josef nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und Josef begegnet zum ersten Mal, ich sag mal so ungefähr so nach 15 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger, seinen Brüdern. Hand aufs Herz. Welche Gefühle kämen in euch hoch aufgrund einer solchen Erfahrung, wenn ihr sie gemacht hättet? Würdet ihr sagen, ihr Brüder, ich bin's? Josef erkennt seine Brüder auf den ersten Blick. Dass sie ihn nicht erkennen, ist verständlich. Er ist gekleidet wie ein Ägypter. Er hat auch wahrscheinlich eine Perücke auf dem Kopf. Denn die hohen Beamten des Königs, die hatten alle eine Perücke auf dem Kopf. Dann hatten sie entsprechend, der hat jetzt fast gesagt Kriegsbemalung, aber die königlichen Beamten, die waren geschminkt. Nicht nur die Frauen, sondern die Männer auch. Ja. Und dann sprach er Ägyptisch. Und sie wussten gar nicht, dass er sie versteht. Ja. Welch ein Erstaunen, als sie, nachdem sie das Getreide gekauft hatten, auf dem Rückweg sind, plötzlich erkennen, wir haben unser Geld wieder in unserem Sack. Kann doch nicht sein. Ihr kennt die Geschichte, ich muss mich jetzt etwas kürzer fassen, die Zeit läuft mir sonst davon. Ja, das zweite Mal kommen sie wieder, dann ist diese Geschichte mit dem goldenen Becher, den man dem Benjamin in seinen Sack, nachdem er ja auch mitgekommen war, in den Sack hineingetan hatte. Und das war die Probe, die Josef seinen Brüdern stellte. Wie werden sie mit Benjamin umgehen? Benjamin ist ja auch nur ihr Halbbruder, so wie ich ihr Halbbruder bin. Und da erlebt Josef, wie sie sich vor Benjamin stellen und sagen, nicht nur einer, sondern zwei, drei, die sagen, ich will hier bleiben anstelle von Benjamin. Selbst wenn du mich tötest, will ich an der Stelle von Benjamin hier sein. Wir könnten es nicht ertragen, dem Vater sagen zu müssen, Benjamin ist gefangen im Gefängnis oder ist tot. Das geht nicht. Ihr kennt auch die Situation, die sich dann ergibt, als man ja eigentlich nur den Benjamin zurückholen will, weil ja der goldene Becher in Benjamins Sack ist, aber die anderen gehen auch alle mit. Alle. Und dann kommt die Situation, wo Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Welche Gefühle sind in diesem Augenblick bei den Brüdern aufgekommen, als Josef da sich vor sich stellt und sagt, plötzlich in Hebräisch, ich bin Josef. Das kann nicht sein. Ich bin Josef.
Aber wir haben dich doch verkauft als Sklaven. Ich bin Josef. Glaubt's mir.
Und jetzt können Sie auch einordnen, die Fragen, die er vorher gestellt hatte. Lebt der Vater noch? Wie geht's dem jüngsten Sohn, von dem ihr berichtet habt? Und sie merken plötzlich, Insiderwissen, das kann nur Josef sein. Und ich glaube, im ersten Augenblick haben die Brüder darüber nachgedacht und gesagt, jetzt wird er uns alle umbringen. Jetzt wird er uns ins Gefängnis stecken. Und wie reagiert Josef? Ihr gedachtet mir Böses zu tun, ja? Aber der liebe Gott, der hat dafür gesorgt, dass wir alle am Leben bleiben. Habt keine Angst, euch wird nichts passieren. Kaum zu glauben, oder? Vom Empfinden her hätten wir vielleicht in der Vergangenheit nicht da gesagt, also wenn ich die wieder sehe, Gnade ihnen Gott, ich weiß nicht, was ich dann mache. Von dem ist Josef meilenweit entfernt. Ja, auch er hatte ja Zeit, über die Situation nachzudenken. Und hat mit Sicherheit erkannt, so manches, was ich gemacht habe, war nicht okay. Ja. Und dann ging es ihm nicht darum, Rache zu üben. Es ging ihm nicht darum, Auge für Auge, Zahn um Zahn, den Brüdern das zu tun, was sie ihm getan hatten. Sondern Josef ging es nur um das eine. Holt den Vater hier nach Ägypten. Und dann kommt die schwierigste Aufgabe im Leben der Brüder. Davon lesen wir in der Bibel eigentlich nur, dass sie nach Hause gingen und dem Vater gesagt haben, Josef lebt. Aber sie mussten an dieser Stelle sagen, Vater, wir haben dich über mehr als 10, 15 Jahre angelogen. Wir haben Josef damals verkauft. Was habt ihr? Wir haben Josef verkauft. Ich weiß nicht, ob sie dann versucht haben, Begründungen zu liefern. Das steht nicht in der Bibel drin. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Brüder schon sehr, sehr deutlich auch dem Vater gesagt haben, Vater, du hast den Josef immer vorgezogen. Und schließlich war der Hass auf Josef so groß. Und wir haben nicht über die Konsequenzen und die Folgen nachgedacht. Überhaupt nicht. Wir wollten den Josef nur loswerden. Vielleicht haben sie auch gesagt, Vater, und wenn wir gewusst hätten, wie sehr du darüber trauerst, wie sehr es dich mitnimmt, dann hätten wir das mit Sicherheit nicht gemacht. Und Jakob will es am Anfang gar nicht glauben, dass Josef lebt. Aber dann sieht er all die Dinge, die mitgekommen sind für ihn, damit all sein Hab und Gut, seine ganze Familie nach Ägypten ziehen kann. Und dann darf Josef nach vielen Jahren seinen Vater wiedersehen. Wir lesen an dieser Stelle am Ende dieser Begebenheit, dass der Josef seinem Vater um den Hals fällt und dann weinen die beiden eine lange Zeit. Verständlich? Ja. Josef ist froh, dass sich die Situation so aufgelöst hat. Und jetzt kann er auch die Frage nach dem Warum beantworten. Die Frage, die ihn vielleicht über Jahre immer wieder gequält hat. Warum, lieber Gott? Jetzt kann er sagen, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Und vielleicht kommt an dieser Stelle auch die Aussage von Josef: Danke, lieber Gott, dass du mir die Kraft gegeben hast. Danke, dass ich durchgehalten habe. Danke, dass ich nicht irre geworden bin. Die Geschichte von Josef ist nicht nur eine Geschichte, wo man sagen kann, da wird ein Familienmitglied verkauft und dann später kommt das große Happy End, sondern an dieser Stelle geht es darum, der Glaube von verschiedenen Leuten. Also Josef von Jakob, aber auch die Brüder von ihm, die an dieser Stelle wieder zurückfinden und sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Und man könnte jetzt sogar noch weitergehen und könnte sagen, als Jakob dann endlich stirbt, haben die Brüder immer noch Angst. Josef könnte sie hinter Schloss und Riegel bringen. Und Josef versichert ihn und sagt, Leute, das ist so fern von mir, mich zu rächen. Ihr habt's böse gemeint, ja. Und ich kann das ein Stück weit vielleicht auch nachvollziehen, verstehen. Der Hass auf mich war so groß, ja. Aber Gott wollte. Gott sei Dank, dass Gott dafür gesorgt hat. Und jetzt können seine Brüder endlich auch diese Vergebung von Josef annehmen und sagen, okay, Josef, wir verstehen, dass du uns vergeben hast. Was will die Geschichte von Josef uns sagen? Vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu. Erstens, Gott möchte, dass wir auch in solchen Situationen, wo jemand an uns schuldig geworden ist, wir auf den anderen zugehen, auch zur Vergebung bereit sind. Und das ist nicht einfach. Zweitens, wir sollten niemandem irgendetwas nachtragen und immer wieder, wie man so schön sagt, aufs Butterbrot schmieren. Sondern wir sollten die Dinge, die geschehen sind, auch mal ruhen lassen und sagen, jawohl, es ist so passiert, es ist Unrecht geschehen, aber das oder jenes Gott vergibt. Und das Dritte, auch wenn wir Dinge nicht verstehen, warum sie geschehen, wir sollten unser Vertrauen auf Gott nicht verlieren, sondern an dieser Stelle sagen, lieber Gott, du weißt warum. Gib mir den nötigen langen Atem, dass ich akzeptieren kann, dass ich tragen kann und dass ich weiß, du bist da. Und du hilfst mir. Ich hoffe, dass wir diese Dinge aus dieser Geschichte von Josef mitnehmen können und wissen, wir können nicht alles erklären, aber doch wissen wir, Gott lässt uns nicht allein. Amen.